Hallo und herzlich willkommen zu Allgemeinmedizin konkret. Spannende Fälle aus der Sprechstunde. Heute mit Michael Völkner und Matthias Michels-Korsten.
Hallo Michael.
Moin Stefan. Ich habe dir was mitgebracht. Und zwar habe ich dir einen End-20-jährigen Patienten heute ausgearbeitet quasi. Den kennst du schon eine ganze Weile. Der ist schon mehrere Jahre in der Praxis. So richtig Vorerkrankungen hat er nicht. Er ist trotzdem nicht so selten da. Also jetzt auch nicht jeden Monat. Aber man merkt schon, er kommt auch relativ großzügig.
Also für sein Alter und fehlende Vorerkrankung eher häufig.
Ja? Für sein Alter und seine Vorerkrankung ist er häufiger da. Genau. Also auch alles sehr freundlich und nett. Aber man denkt so manchmal, wenn man den Namen sieht,
muss das
jetzt sein oder nicht. So oder so. Ist da eben eher eine größere Sorge immer mal im Raum, also auch heute. Und er kommt zu dir und hat aber schon am Telefon gesagt, und deswegen ist er auch noch heute reingerutscht und nicht erst auf morgen geschickt worden, er hätte Gesichtsfeldeinschränkungen und Wortfindungsstörungen seit dem Nachmittag. Und das ist jetzt so, ich glaube, es war letzter Termin, also gegen 5 oder sowas ist er dann in der Praxis. Und das sind erstmal die beiden Dinge, die du hast, Gesichtsfeld, Einschränkungen, Wortfindungsstörungen am Nachmittag.
Bevor ich da auf die Differentialdiagnose eingehe, habe ich doch nochmal eine Frage an dich zu den häufigen Episoden, die ja schon da war, weil da würde ich doch nochmal ein bisschen unterscheiden, weil das jetzt dann auch wichtig ist für meine folgende diagnostische Einschätzung. Es gibt ja Leute, die sind einfach häufig da, zum Beispiel weil sie auch bei geringen Krankheitssymptomen einfach eine AU wollen, also die das eher breit für sich auslegen, oder es sind Leute da, die einfach eine niedrige Inanspruchnahmeschwelle haben, also die subjektiv, weißt du, besorgt sind. Und du siehst das vielleicht anders dann als Arzt, aber für den Patienten selber sind das trotzdem alles relevante und gravierende Anlässe. Könntest du denn den Patienten in eine von diesen beiden Kategorien einordnen?
Ja, in letztere.
In die letztere, okay,
also
gut.
Der ist jetzt kein Blaumacher,
so
würde ich ihn definitiv nicht beschreiben. Er ist eher jemand, der eine Inanspruchnahmeschwelle hat, die ich wahrscheinlich für mich höher ansetzen wollte,
ohne
zu sagen, ist das jetzt besser oder schlechter.
Okay, wir wollen das überhaupt nicht werten. Ich glaube, das ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch wichtig. Wir arbeiten ja alle mit Schwellen. Wir haben Schwellen, unsere Patienten haben Schwellen. Und das tut ja dann doch auch ein bisschen das weitere Workup manchmal beeinflussen. Und gut, jetzt sag mir jetzt nochmal die Symptome. Jetzt bin ich gerade ein bisschen ausgeschert.
Also, er sagt Gesichtsfeldeinschränkungen und Wortfindungsstörungen. Das ist das, was du weißt.
Gut, das sind ja erstmal, wenn man so will, das sind ja erstmal beides gravierende neurologische Symptome. Also darum habe ich eben nochmal nach der Vorgeschichte gefragt. Also ich würde jetzt erstmal überhaupt ganz grob dichotomisieren, meine ich, in zwei Kategorien. Also das eine ist wirklich eine irgendwelche fassbar neurologischen Erkrankungen. Das andere ist, dass diese Symptome eher Ausdruck einer funktionellen Körperstörung sind. Das wären meine zwei Kategorien. Gehen wir mal zu der erstgenannten zurück, weil die würde ja dann auch Red Flag Sachen umfassen. Da stehe ich jetzt schon insofern ein bisschen auf dem Schlauch. Ich meine, er hat keinerlei Vorerkrankungen, die irgendwie in die Richtung sprechen würden. Er ist vom Alter her, hat er wenig, ist das Alter per se noch keine Risikofaktoren. Er hat keine anderen Risikofaktoren, die irgendwie Richtung Schlaganfall oder Tier gehen würden. Es gibt natürlich, sagen wir mal, neurologische Systemerkrankungen, die auch in jüngeren Jahren anfangen können. Da ist dann trotzdem die Frage, da entwickeln sich Symptome in der Regel eher sehr leicht und diskret, und du kommst ja jetzt doch hier mit relativ konkreten Symptomen ja auch noch aus zwei Komplexen, also Gesichtsfeldeinschränkungen und Wortfindungsstörungen. Also du siehst schon von meiner Argumentation, ich achte das erstmal als Krankheitskategorie für unwahrscheinlich, aber würde das mit meinen bisherigen Argumenten nicht ausschließen, sondern da würde ich jetzt erstmal in der Kategorie wirklich noch genauer nachfragen, auch ob ich irgendwas verifizieren kann. Also ich meine, ich möchte wissen, was für Gesichtsfeldeinschränkungen sind. Ist das eine homonyme Hemianopsie zum Beispiel, kann ich da irgendwas rauskristallisieren, auch bei den Wortfindungsstörungen, da möchte ich schon ein bisschen wissen, ist das eher Richtung sensorische, motorische Aphasie, also ich nenne jetzt auch schon, sagen wir mal, Entitäten, wenn die wirklich so bestehen würden, ja, dass die dann auch bestimmten neurologischen Ätiologien zuzuordnen wären. Und wenn ich eher ein buntes Mischbild habe, ja, was gar nicht so richtig passt, auch anatomisch, pathophysiologisch, dann würde das eher Richtung funktionelle Störung gehen.
Jetzt dazu noch zur Geschichte, weil ich finde, auch das spielt ja immer mit rein. Er war jetzt nicht häufig da wegen funktionellen Problemen. Okay. Oder die Sachen, die ich sagen würde, ja, die sind funktionell.
Okay.
Es war eher so, naja, der Fuß tut eine Woche weh, wo ich dann sage, gut, eine zweite kann man noch warten.
Ja, okay.
Würde ich vielleicht tun.
Ja.
So in der Schwelle. Okay, also da gehört für mich aber natürlich auch dazu immer, ich frage immer, ist denn gerade viel los im Leben oder nicht? Ich rolle das mal so ein bisschen auf, was du an Fragen gestellt hast oder Ideen gedacht hast. Also Gesichtsfeldausfälle, das war nur kurz. Das war nur am Mittag, er war da mit Kollegen essen und sagte, er hat so das Gefühl gehabt, irgendwie es ist so ein bisschen verschwommen, es ist so unscharf gewesen, aber nicht lange. Vielleicht für so eine halbe Stunde das Gefühl irgendwie, es passt nicht ganz. Was ihn aber mehr irritiert hat, und deswegen kommt er eigentlich, ist das mit den Wortfindungsstörungen. Also dass er auch in dieser halben Stunde eben mit den Kollegen unterwegs war und gemerkt hat, er hat in den Gedanken Wortfindungsstörungen. Also es kommen ihm einfache Sachen nicht in den Sinn, wie jetzt, was weiß ich, Bistro oder Namen von den Leuten, mit denen er unterwegs ist, dass die ihm kurz nicht einfallen, wie die Leute jetzt heißen, obwohl er mit denen eigentlich den ganzen Tag unterwegs ist. Und eben so das Gefühl, ja, leichte Begriffe fallen ihm nicht ein und Namen fallen ihm nicht ein. Und das über eine Episode, so vielleicht eine halbe Stunde, maximal eine Stunde.
Und dann war es wieder weg.
Und dann hat es sich auch wieder gegeben gehabt.
Okay, gut, also jetzt erst noch mal kurz das kommentieren. Also die, was du so schilderst, werden jetzt auch nicht so typische Gesichtsfeldausfälle, es ist ja eher so verschwommene Sehen. Also bei Feld würde ich ja eher denken, dass ein Bereich gar nicht gesehen wird. Da muss ich natürlich auch einschränkend sagen, beides sind jetzt auch nicht typische Symptome für somatoforme Störungen. Da erwarten wir eigentlich andere Leitsymptome wie Globusgefühl oder Palpitationen oder Bauchschmerzen. Ne? Das wäre also, es gibt natürlich dann nichts, was es wahrscheinlich nicht gibt, aber es ist einfach selten. Wir denken ja auch immer epidemiologisch. Eine andere Kategorie ist jetzt noch bei mir aufgepoppt: neurologische Genese, dass das sehr wohl auch wieder eher atypische Symptome für eine Aurasymptomatik sein können, einfach weil du diese Begrenzung hast. Da passt halt die Kategorie Neurologie und es passt auch eine halbe Stunde. Danach ist es wieder weg. Also du wirst mir das ja noch liefern. Meine weiteren Fragen wären jetzt schon nach irgendwelchen Kopfschmerzformen, wobei es wirklich in ganz seltenen Fällen auch mal eine Kategorie gibt, dass man eine Aurasymptomatik hat und das so einordnen würde ohne Kopfschmerzen. Aber das ist dann schon super neurologisch speziell. Aber ich habe einen Patienten, der sowas auch hat.
In die Richtung habe ich auch weitergefragt. Also das war dann auch so mein Ding, dass ich gesagt habe, okay, es ist jetzt kein typisches Gesichtsfeldmuster. Es ist jetzt alles wieder in Ordnung. Ich habe ihn dann nochmal gefragt, tut denn was weh im Kopf? Und dann sagt er, ja, links, aber jetzt nicht vernichtend oder irgendwie sowas, sondern so ein leichter Schmerz jetzt auf der linken Seite. Schläfe, Kopf in dem Bereich.
Und er kam dann zeitmäßig danach, nachdem diese neurologische Symptomatik war.
Genau, also das war ja eben gegen Mittag, früher Nachmittag und abends war er dann, oder späterer Nachmittag eben gegen 5,
als du ihn gesehen hast, da war der Kopfschmerz da, okay.
Genau, da war der Kopfschmerz dann da, aber eben nicht massiv. Und er ist jetzt auch kein Kopfschmerzpatient gewesen. Ich frage dann immer noch die Familie ab, ist da denn Kopfschmerz bekannt? Auch da sagt er jetzt nicht, dass da irgendwie Kopfschmerzen gängig sind. Ja, wobei
bei Migräne hat die Familienanamnese nicht so eine starke Aussagekraft. Also ist da gut zu fragen, aber das würde mich jetzt nicht diagnostisch in eine andere Richtung weiterbringen.
Es würde für mich nichts ausschließen.
Und gut, aber ich würde jetzt sagen, immerhin hast du ja Kopfschmerzen. Also auch da wieder, klar würden wir bei der Migräne das stärker erwarten. Aber ich meine, er hat einen Kopfschmerz nach einer potenziellen Aurasymptomatik und er ist einseitig. Also für mich wäre jetzt trotzdem erstmal von den bisherigen Informationen, die ich von dir habe, eine Migräne mit Aura meine Arbeitsdiagnose, an der ich mich weiter abarbeite oder wie auch immer.
Ja. Genau, jetzt habe ich das auch erstmal so postuliert. Ich habe ihn natürlich neurologisch untersucht, war eben wach ansprechbar und zu allen Graden orientiert, Fingernase sicher. Ich mache den Fast-Test dann normalerweise, der war unauffällig.
War unauffällig. Gut.
Die Hirnnerven mache ich grob, auch unauffällig, Augen unauffällig. Ich lasse die Leute meistens noch einen Tretversuch machen, Mit eben ausgestreckten Armen habe ich hier irgendwie eine Fallneigung, eine Schwindelneigung.
Ja.
Da war auch nichts. Wie gehst du dann weiter vor?
Tja. Das Problem ist ja genau, wir haben ja jetzt kein weiteres Verfahren, wo wir sagen können, hier machen wir ein Migräne-Ding fest. Also das würde ich dann eher über den Lauf der nächsten Wochen machen mit dem Kopfschmerzkalender, um zu gucken, tauchen diese Muster praktisch immer wieder auf. Mir wäre es zu wenig, jetzt den Patienten irgendwie einzuweisen. Ich würde ihn sehr differenziert aufklären, würde sagen, das ist meine Hypothese. Ich würde über Red Flag-Symptome aufklären. Zum Beispiel ein Red Flag wäre für mich auch, wenn Sie die gleichen Symptome kriegen, die klingen aber nicht innerhalb von einer Stunde ab, dann bitte ab in die Neurologie. Da brauchen Sie auch nicht am nächsten Tag zu mir kommen. Also darüber würde ich differenziert aufklären, würde eben Sicherheitsnetze ausspannen, spannen wir das. Es bleibt eine Restunsicherheit, die würde ich auch kommunizieren, die ist aber sehr gering, weil ich muss jetzt auch sagen, mir fällt ad hoc keine Frühmanifestation einer spezifischen neurologischen Krankheit ein, die dann nach einer halben Stunde wieder abklingt und mit auch einer komplett unauffälligen neurologischen Untersuchung und ohne Risikofaktoren, dass das jetzt Ausdruck von der TIA ist, ist zumindest auch für mich erstmal sehr, sehr unwahrscheinlich. Er gibt dem gleichen Patienten 40 Jahre mehr, dann würde ich vielleicht auch anders argumentieren.
Ja.
Aber genau, also das ist wirklich Kommunikation von Unsicherheit, aber so genau. Würde ich verfahren.
So habe ich es im Prinzip auch eingeleitet. Jetzt hatte ich den Anfang, die ja am Anfang den Patienten schon vorgestellt, da ist Unsicherheit was schwer auszuhaltendes.
Ja, okay.
Das ist einfach so. Und deswegen ist es dann entschieden worden, er wollte dann doch nochmal in die Neurologie fahren.
Okay.
Weil bei uns ist es mit den Neurologen schwierig, also einen neurologischen Termin, den kriege ich bei uns frühestens ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr später. Ich hätte ihn nicht zwingend gebraucht bei der Geschichte, denke ich zumindest. Aber da ist er auch einfach so, dass er sagt, nee, das ist
nicht. Das ist ja auch okay. Also ich würde so jemand, genau. wenn er das, ich würde das, glaube ich, sogar auch anbieten und ich würde den Patienten jetzt da nie eine Krankenhauseinweisung oder so verwehren. Also wenn da Angst dabei ist, weil das sind ja doch signifikante Symptome, dann halte ich das auch für eine Möglichkeit, die jetzt ich so nicht gewählt hätte. Aber wir haben ja über Schwellen geredet, ne? Ein anderer Patient, für den wäre das völlig okay und für ihn halt nicht.
Genau, und so haben wir es auch kommuniziert und er ist dann damit sogar noch nach Hause erstmal und wollte sich nochmal überlegen, weil ich eben auch gesagt habe, es erscheint mir die Migräne doch sehr wahrscheinlich. Aber irgendwie über die Nacht hat das dann doch in ihm so gearbeitet, dass er gesagt hat, nee, er will damit lieber nochmal irgendwie auf Nummer ganz sicher, ist dann am nächsten Tag ins Krankenhaus. Und letztendlich sind die Kolleginnen und Kollegen zur gleichen Einschätzung gekommen. Die haben natürlich dann nochmal ein CT gemacht, wie das im Krankenhaus dann einfach von der Pforte quasi schon direkt läuft. Was unauffällig war. Und dann war erstmal die Geschichte halbwegs gegessen. Natürlich stand dann im Abschiedsbrief noch drin, ja, ein MRT könnte man noch ergänzen. Das konnte ich dann nicht wegdiskutieren und habe es dann auch mir irgendwann gespart zu sagen, ich diskutiere da noch drum, sondern okay, dann machen wir das MRT auch noch, wenn es im
Krankenhaus ist. Das war auch unauffällig. Welche Zusatzinformationen haben sich die Kolleginnen und Kollegen da vom MRT dann noch erhofft?
Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie das bei dir manchmal ist, auch das vielleicht, ja, einfach Erfahrung, wenn jemand im Krankenhaus irgendwas schreibt, was ihm noch offen ist, dann finde ich das manchmal ganz schwierig, dagegen irgendwie noch anzukommen oder zu argumentieren, selbst wenn ich genau das aufführen kann und sagen kann, was erwarten wir denn noch? Also das CT haben wir, eine Blutung ist es nicht, eine Meningitis erwarte ich nicht bei dem Verlauf, ohne Fieber oder sonst irgendwas, eine MS mit der Fluktuation erwarte ich eigentlich auch nicht. Da würde es vom Alter passen.
Ja.
Aber das sind alles Sachen, wo ich sagen kann, ich halte es für unwahrscheinlich. Wenn die Schwelle hier aber eine andere ist, dann mache ich manchmal die Erfahrung, kann ich mir die Diskussion auch sparen. Und dann haben wir das eben auch noch mitgemacht. Und letztendlich ist es aber bei dem geblieben, was wir auch erarbeitet haben. Wahrscheinlich eine Migräne. Es ist danach bisher aber noch nie wieder was gekommen. Das ist jetzt schon eine Weile her.
Aber jetzt noch mal, nehmen wir mal an, der Patient hätte nicht ins Krankenhaus gehen wollen. Hättest du ambulant dann noch ein CT gemacht oder erst mal abgewartet mit den Informationen, die du hattest?
Tja, Im Nachhinein ist die Frage immer, finde ich, schwierig zu beantworten. Ich weiß, dass es Leitlinienempfehlungen gibt. Bei einer Erstmanifestation einer Migräne darf man auch ein MRT machen.
Man darf, genau, aber ich
deswegen meine, drücke ich es genauso aus. Ja. Ich weiß, dass es auch auf der anderen Hand Studien gibt, die sagt, MRT, Erstdiagnostik Migräne, findet man bei 100 zu einem Fall irgendwas, eine kleine Meningenbeteiligung oder sonst was, wo dann die Leute sagen, oh, jetzt muss aber nachkontrolliert werden. Und man kommt in so eine Schleife rein, wo dann dauernd irgendwas gemacht wird. Ich versuche es zu vermeiden, wenn die Geschichte klassisch ist. Ich weiß aber, dass eben es die Empfehlung gibt und höre dann so ein bisschen mit den Patienten, wenn die sagen, nee, ist mir aber wichtiger. Ja, gut, dann
okay, gut. Vielen Dank
für den Fall. Gerne.
Das war Allgemeinmedizin konkret. Spannende Fälle aus der Sprechstunde. Wir hoffen, du hast neue Erkenntnisse und Ideen für dein Studium oder den Praxisalltag mitnehmen können. Weitere Erklärungen und Quellen findest du in den Shownotes. Viel Spaß beim Recherchieren und auf ein Wiederhören zur nächsten Folge.